Ja, freue mich, dass ich hier sein darf. Ich werde versuchen, mein bestes Hochdeutsch, die beste Schriftsprache auszugraben. Ich bin schon seit einigen Jahren nicht mehr so sehr in Deutschland unterwegs, daher ist meine Schriftsprache vielleicht nicht mehr ganz so geschliffen. Ich erinnere mich noch an die Zeit dann auf der Bibelschule, das war in der Schweiz, und da hatten wir doch sehr viele deutsche Mitstudenten, die diese Schweizer Bibelschule besuchten. Und so nach den ersten 2, 3 Tagen, da kamen sie dann so daher und sagten, Mensch, ich verstehe Schweizerdeutsch absolut gut, das ist überhaupt kein Problem. Nur, was ist das für eine Sprache, die sie sonst auch noch reden? Das Problem war, dass sie unser Versuch, Schriftsprache zu reden, als Hochdeutsch interpretierten und das Schweizerdeutsch als Fremdsprache. Und da haben sie uns dann natürlich nicht mehr verstanden. Aber ich hoffe, ihr versteht mich heute. Ursula, du hast mich angeregt, mein eigenes Zeugnis mal kurz vorne ranzustellen, weil ich denke, das hat doch eine Signifikanz, eine Bedeutung zu unserem Thema heute. Ich bin zwar in der Schweiz dreisprachig aufgewachsen, habe aber bis zu meinem 16. Lebensjahr nie etwas vom Evangelium gehört, habe nie etwas von Christen gehört, bin auch Christen nie begegnet, zumindest haben sie sich mir nicht gezeigt. Und ich musste zuerst abstürzen, im Alter von 16 Jahren, so in die Drogenszene rein, so die typische Kultur, in der man damals so drin war. Rockmusik und Drogen und alle diese Geschichten. Bevor ich zum ersten Mal als langhaarig ausgeflippter von Christen angesprochen wurde. Wahrscheinlich war ich so mitleiderregend, dass selbst Christen sich meiner erbarmten. Der Typ, der mich angesprochen hat, der war genau das Gegenteil von dem, was ich mir unter Leben und Freude und Lebensfreude vorgestellt hatte oder vorstellen würde. Der war sowas von schräg. Aber etwas blieb bei mir hängen, seine Hartnäckigkeit, mich immer und immer wieder in diesen Jugendkreis einzuladen. Lange Geschichte kurz gemacht. Ich kam dann irgendwie durch eine Predigt, die ich nicht verstanden habe, zum Glauben. Es ging um die wie viele Jungfrauen sind es? 10 Jungfrauen da mit den Öllampen. Habe ich bis heute noch nicht ganz kapiert, dieses Gleichnis. Aber ich kam auf jeden Fall zum Glauben. Ich merkte, da hat sich auch was getan in meinem Leben, da hat sich was verändert. Ich hatte von der Bibel keine Ahnung. Die Leute sagten mir, hey Anthony, wie geht es mit deiner stillen Zeit? Mit meiner was? Wie geht es mit deinem Gebetsleben? Mit meinem was? Ich hatte keine Ahnung von all diesen frommen Geschichten. Ich war vielleicht 3 Wochen, 4 Wochen war ich gläubig, an was und wie auch immer. Da saßen wir zusammen als Jugendliche in der kleinen Kirche. Und sprachen über, wie versteht man die Bibel, wie hat man die Bibel zu verstehen. Und da sagte eine Schwester, ich war ein bisschen verliebt in sie, deswegen ist mir das auch gut geblieben. Da sagte eine junge Schwester, sagte dann, ja, man darf nicht alles so wörtlich nehmen in der Bibel. Wenn man zum Beispiel liest, geht hin in alle Welt, dann muss man das genau prüfen. Ich hatte von Mission überhaupt keine Ahnung. Eins habe ich aber ihr dann gesagt. Habe ich gesagt, liebe Marianne, so hieß sie, sogar das weiß ich noch. Habe ich gesagt, weißt du was, wenn ich das je lesen sollte, dann mache ich das auch. Das Dumme ist, ich wusste nicht, wo steht. Und man hatte mir gesagt, ich soll im Matthäus-Evangelium anfangen zu lesen. Jeden Tag ein Kapitel. Ich war etwa 3 Wochen Christ, also war ich in Kapitel 21, 22, so irgendwo bei den Jungfrauen wieder. Und kam natürlich eine Woche später auf Matthäus 28, 19 und 20. Und da war's. Und da wurde mir klar, Gott hat etwas in mein Leben hineingelegt, in mein Herz hineingelegt, das für die Missionsarbeit geschlagen hat, lange bevor ich überhaupt wusste, um was es geht. Lange bevor ich überhaupt kapiert hatte, was Jüngerschaft ist, bevor ich begriffen hatte, was Nachfolge heißt, bevor ich begriffen hatte, was Gehorsam heißt, was Heiligung heißt, was Endzeit heißt, musste ich alles lernen. Ich hatte keine Ahnung. Und als ich heute so eure Zeugnisse mir anhörte und so die Gedanken darüber machte, Mensch, mit was für Leuten habe ich es hier zu tun, was für Menschen, was für Fragen habt ihr? Dann wurde mir so plötzlich klar, wenn es Gott euch nicht ins Herz gelegt hat, für seine Sache in der Weltmission zu brennen, dann nützt unsere Rede nichts. Ich kann ein hochmotivierendes Speech hier vom Stapel reißen. Ich kann euch die besten Gründe sagen, warum ihr in die Weltmission gehen sollt und warum dies alles gut und biblisch ist. Aber wenn es dir Gott nicht ins Herz gelegt hat, dein Leben für sein Reich in dieser Welt hinzugeben, dann nützt der beste Kongress, der beste Sprecher, die beste Bibelarbeit nichts. Und da möchte ich uns ermutigen, nicht nur auf unseren Kopf zu hören, nicht nur auf unseren Verstand zu hören. Du hast vorhin gesagt, der längste Weg ist ins Herz. Lassen wir uns bewegen von dem, was Gott mit dir machen will. Lass dich bewegen von Gottes Sache. Das Thema, das mir gestellt wurde, ist so ein Antithema von mir. Das heißt, es ist eigentlich ein Thema, über das ich im besten Fall spotte. Das ich nicht ganz so ernst nehme. Endzeit. Warum nehme ich das Thema nicht ganz so ernst? Weil wir Christen, und das ist meine Erfahrung nach über 30 Jahren, uns sehr gerne mit der Endzeit auseinandersetzen, wissen möchten, wie viel Uhr ist es jetzt auf der Weltenuhr. Ich habe hier nur eine Schweizer Uhr, aber das reicht schon mal, die ist wenigstens pünktlich. Wie viel Uhr ist es jetzt? Und dann wollen wir uns danach ausrichten, ja, soll ich jetzt noch einen neuen Wagen kaufen, wenn es schon 5:12 ist, oder sollen wir noch ein Haus kaufen? Oder was auch immer. Oder lohnt es sich überhaupt noch in die Mission zu gehen? Ich habe Auswüchse gesehen in christlichen Kreisen, wenn es darum geht, die Endzeit zu bestimmen. Wie wenn Christus mit dem Vers, den wir hier angesprochen haben, aus Matthäus 24:14, und das Evangelium des Reiches Gottes soll, wird gepredigt werden, unter allen Völkern zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Wie wenn es Christus da um die Endzeit gegangen wäre. Versteht ihr? Die Frage ist, spricht Christus hier von Endzeit oder spricht er hier von Erntezeit? Weil, so wie er diesen Vers gesagt hat, dass das Evangelium gepredigt werden muss allen Völkern zum Zeugnis, spricht er ja eigentlich von einer Ernte und nicht nur vom Ende. Christus spricht hier von einer Ernte, die eingebracht werden muss, die eingebracht werden wird, bevor das Ende kommt. Und wir haben jetzt die Wahl, und ich hatte diese Wahl auch in der Vorbereitung auf dieses Workshop hier, rede ich über Endzeit, mein Antithema, oder rede ich über Erntezeit, mein Kernthema. Endzeit, wenn es so viele Bücher über Mission und unerreichte Völker geben würde wie über Endzeit, dann ging es der Gemeinde Jesu hier im Westen schon viel besser. Was haben wir uns hier verspekuliert? Was haben wir hier schon für Thesen rausgegeben? Meine Frau ist in einer Gemeinde aufgewachsen, der wusste genau, der Pastor oder der Prediger oder der Guru, wann das Christus wiederkommt. Riesenkongress, der wusste das. Und die Leute saßen alle da wie der Hase vor der Schlange. Gelähmt. Christus kommt. Und Endzeit und Antichrist. Und vergaßen völlig und ganz, dass Endzeit eigentlich Erntezeit ist. Endzeit ist nicht nur eine Geschichte, wo es darum geht, wie wird das sein mit diesen 7-Tage-Wochen von Daniel und so weiter. Hatte ich alles mal vor 30 Jahren in der Bibelschule. Weiß ich auch alles nichts mehr. Oder Erntezeit, wo wir die Augen erheben, wie Christus es gemacht hat. Erhebet eure Augen und seht, das Feld ist weiß zur Ernte. Die Frage, ob wir Endzeit haben oder Erntezeit, ist nicht nur eine theologische oder gar eine rhetorische Frage. Es ist eine lebensentscheidende Frage. In welche Richtung gehe ich? Von was lasse ich mich beeinflussen? Von was lasse ich mich prägen? Mit was beschäftige ich mein Denken? Und die Sprüche mahnen uns, mehr als auf alles andere, als auf was du sonst achtest, achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Sprüche 4. Und ob wir nun endzeitorientiert sind oder erntezeitorientiert sind, das ändert unser Denken. Ob wir ständig für jeden Schuss, der irgendwo in Israel geschossen wird, einen Bibelvers finden, oder ob wir uns damit auseinandersetzen, dass die Menschen, die bisher noch nie das Evangelium gehört haben, nun in die Berührung kommen sollen mit Menschen, die Christus lieben und Christus verkündigen und Christus leben. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und deswegen ist es Erntezeit. Und noch einen Aspekt, warum es Erntezeit ist und nicht Endzeit. Seit 9/11 ist jeder ein Islamexperte. Zumindest jeder Journalist. Und in jeder Talkshow. Und seit 9/11 haben wir das Feindbild Islam, das das Feindbild Kommunismus ersetzt hat. Oh, jetzt geht es uns wieder gut. Jetzt haben wir wieder ein Feindbild. Wir können den Feind genau beschreiben. Wir wissen, wo er ist. Und da können wir auch loslegen. In einer Endzeitmentalität sehen wir die Moslems als Bedrohung. Sehen wir die islamische Welt als das kommende Reich des Antichristen oder wo auch immer das herkommen soll. In einer Erntezeitmentalität sehen wir die islamische Welt als das weiße, große Feld, das Christus sich als Braut vorbereitet hat, wo wahrscheinlich die größte kirchengeschichtliche Ernte aller Zeiten eingefahren werden wird. Warum sage ich das? Weil ich Endzeitguru bin? Nein. Weil Christus, der Beginner, wie sagt man dem auf Hochdeutsch, der Anfänger, der Beginner, der Starter ist von der Verheißung, dass Gott aus allen Völkern, Sprachen und Stämmen, aus allen diesen Völkern, Sprachen und Stämmen Menschen zu sich vor den Thron ziehen wird. Und wir wissen heute, wie das Heinrich erzählt hat vom Südsudan. Ich bin in anderen Staaten in Ostafrika unterwegs, ich bin in Indonesien unterwegs und ich sehe da Dutzende von Völkern, die noch nie das Evangelium gehört haben. Da dies leider aufgenommen wird, will ich hier keine Namen nennen. Aber ich kann nur so viel sagen. Wir arbeiten in Ländern, in Gebieten, in welchen Menschen das Evangelium noch nie gehört haben. 100% islamisch. Die Menschen haben keine Gemeinde, die haben kaum ein lebendiges Zeugnis in ihrer Nähe, in ihrem Umfeld und in ihrer Umgebung. alles Moslems. Ich war vor einer Woche in einem dieser Länder. Ein Land, das immer wieder in den Negativschlagzeilen ist, unsere Presse. Menschen, die Christus nicht kennen und selbst die, die ihn kennen, denken, ich bin verrückt, mich in diese Länder zu begeben. Und ich gehe dahin und ich treffe meinen Freund, meinen muslimischen Freund, und ich lade ihn ein zum Mittagessen. Und bevor wir essen, sagt er, will you pray with me? Betest du noch mit mir? Und ich sage, natürlich. Und wir öffnen die Hände, schließen die Augen und wir segnen das Mahl. Dann erzählt er mir von seinen Herausforderungen in seinem Leben, seinem Überlebenskampf. Nach fast 2 Stunden, Mittagspause, Mittagszeit, ja, schaue ich ihn an und sage, darf ich noch für dich beten? Oh, bitte, mach das noch. Und ich lege meine Hände auf ihn oder meine Hand auf ihn und ich segne ihn im Namen Christi, im Namen Jesu. Und am Abend, als ich dann zurückgehe an meine Schlafstelle, kommt ein älterer Mann auf mich zu und sagte, ich habe gehört, was du gemacht hast mit deinem Freund. Ich habe schon gedacht, oh oh, kannst du mit mir auch noch beten? Wenn wir aufhören, Muslime als unsere Feinde zu sehen, sondern als Menschen, die Christus suchen, dann haben wir eine Erntezeitmentalität und nicht mehr eine Endzeitmentalität. Und um das geht es mir, um das geht es hier, zu sehen, um was es geht in dieser Welt. Und ich möchte noch ein bisschen bei diesem Thema Muslimen bleiben. Das ist meine Passion und es ist auch noch die größte unerreichte Gruppe in dieser Welt, die noch nie was vom Evangelium gehört hat. Christus sagt, und das Evangelium des Reiches Gottes wird gepredigt werden allen Völkern zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Ich bin schon öfters über dieses Wort gestolpert, wo Christus sagt, das Evangelium des Reiches. Und ohne hier jetzt eine große exegetische Analyse zu machen, was das mit alles damit gemeint ist, möchte ich diese Aussage von Christus nehmen und uns hineinnehmen in den Gedanken des Reiches Gottes. Wir hier im Westen, wir haben ein Christenverständnis von Bekehrung, Wiedergeburt, Heilsgewissheit und Auferstehung. Der Tod kommt dann irgendwo dazwischen, den habe ich vergessen. Und wir hier im Westen, wir fokussieren uns völlig auf dieses Verständnis, dass das genug ist. Wir wollen die Menschen von der Hölle retten und sie, dass sie in den Himmel kommen und wir bekehren sie und wir bringen sie zur Wiedergeburt. Meine muslimischen Freunde, die ich weltweit habe, die würden ein solches Evangelium mit voller Vehemenz ablehnen. Wenn du es mit einem Muslim innerhalb von 2 Minuten auf 10 Sekunden verderben willst, brauchst du ihm nur zu sagen, Christus ist der Sohn Gottes, der am Kreuz für dich gestorben ist, und dann hast du alles gesagt, was er nicht hören will. Dann hast du die Diskussion, dann habt ihr heiße Köpfe und kalte Herzen. Dann geht es nur um Recht haben. Dann geht es um die sogenannte Apologetik, Streitgespräch. Aber wenn wir beginnen, Reich Gottes zu leben, und das heißt für mich, dass wir nicht nur versuchen, diese Menschen als Bekehrungsobjekte zu sehen, sondern als Geschöpfe Gottes, für die Gott sein Leben gelassen hat, die Gott unendlich liebt. Und wenn wir beginnen, sie mit dieser Liebe zu lieben, sie ernst zu nehmen in ihrem Glauben, sie ernst zu nehmen in ihren Überzeugungen, zuzuhören, anstatt zu diskutieren, dann werden die Herzen weit, weit offen sein. Es gibt Muslime in meiner Arbeit, das sind die Nikodemusse. Die kommen zu mir in der Nacht, wenn sie niemand sieht. Mein Name in der islamischen Welt ist Abu Harun. Harun ist Aaron, mein ältester Sohn heißt so, und Abu heißt Vater, also bin ich der Vater des Aaron, Abu Harun. Wenn ich mich vorstelle und sage, liebe Freunde, ich bin der Abu Harun, dann ist die erste Frage, bist du Muslim? Und was sage ich dann? Nein! God forbid! Oder sage ich, ja. Was verstehst du darunter? Ja, bist du einer, der Gott fürchtet? Oh ja. Bist du einer, der Gott gehorsam ist? Meistens. Bist du einer, der sich Gott unterwirft? Ja, das kommt vor. Nicht immer, ich bin ein stolzes Wesen, ich weiß es. Und sagt er, ja, dann bist du Muslim. Und sage ich, ja, ich bin ein Nachfolger Christi. Wie meinst du das? Und schon bin ich mitten im Gespräch. Und ich brauche nicht auf der Basis des Streitgesprächs mit ihm umzugehen, sondern ich lebe Reich Gottes. Reich Gottes heißt für mich aber noch etwas ganz anderes. Reich Gottes heißt für mich, dass ich mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, sie in ihrem ganzen Leben, in ihrem ganzen Wesen ernst nehme. Ihren Bedürfnissen, ihren Nöten. Du hast erzählt von dem Kind, das du in den Arm gehalten hast, als es gestorben ist. Mit den Weinenden zu weinen, mit den Trauernden zu trauen. Und vielleicht auch mal mit den Hungernden zu hungern. Wenn ich heute in die islamische Welt hineinschaue, die muslimischen Freunde, die ich habe, die sind zutiefst verunsichert über das Bild, das heute in der Welt über sie gemacht wird. Das wollen sie nicht. Keiner lässt sich gern als Terrorist, als Fanatiker, als Fundamentalist abstempeln. Nur weil ein paar Verrückte ein paar dumme Sachen machen, brutale Sachen. Ich habe mir überlegt, heute auf der Herfahrt, inwieweit wird dieser ganze Terror der Muslime dazu führen, dass Muslime aufbrechen und sagen, das sind nicht wir, wir gehen auf die Suche nach dem echten Gott. Nach dem wahren Gott. Könnte es sein, wenn ich es mal so sagen darf, dass die Terroristen, die sich Muslims nennen, eigentlich der Ernte Gottes in die Hand spielen? Könnte es sein, dass darum Endzeit auch Erntezeit ist? Und dass wir darum sehen werden, wie Muslime zu Christus kommen, weil sie den Frieden, den sie so sehr wünschen und sich so sehr suchen, in ihrem eigenen Glaubenskomplex nicht mehr finden können. Aber jetzt dazu, um dieses Reich Gottes so zu bauen, damit Muslime ein Bild von Christus und von seinem Evangelium haben, das sie annehmen können, braucht es hier ein Umdenken in unseren, in deinen Köpfen. Erstens einmal, wir suchen keine Missionare. Wenn du hier bist und du denkst, will mich Gott in die Mission haben, dann streich das schon mal von der Agenda. Gott sucht keine Missionare. Keine Menschen, die professionell ausgebildet sind, um professionell das Evangelium weitergeben zu können. Gott sucht seine Nachfolger, Menschen, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben. Missionar zu sein ist relativ einfach. Das Leben hinzugeben hat seinen Preis, und das hast du erzählt. Das Leben hinzugeben heißt, ich gebe mich hinein in das Leben der Menschen, die ich erreichen will. In die Menschen, die mir lieb sind, in die Menschen, die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Endzeit sagt, lasst uns das Evangelium noch schnell verbreiten. Erntezeit heißt, ich will mein Leben hingeben den Menschen, für die Christus gestorben ist. Es geht nicht um Mission. Es geht nicht darum, dass du etwas tust. Es geht nicht darum, dass du derjenige bist, der jetzt für Gott etwas machen muss. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass in den unseren christlichen Kreisen so ein bisschen die Vorstellung herrscht, Gott sitzt im Himmel, schaut sich die Welt an, schaut sich diesen Raum an und denkt, wenn die nicht gehen, komme ich nicht zum Ziel. Wenn jetzt heute der Peter und der Stefan und der Fritz und wie die alle heißen, wenn die nicht gehen, tja, was mache ich dann? Dann wird ja die Endzeit noch länger. Dann dauert es nochmals 2000 Jahre. Nur weil der Fritz, in der Schweiz sagen wir die Vreni, nicht gehen wollten. Gott will keine Missionare. Gott sucht Menschen, die bereit sind, sich hinzugeben in den Auftrag, den er sowieso erfüllen wird. Schauen wir, wir haben eine Verheißung. Wir haben die Verheißung, dass Gott zum Ziel kommt. Gott kommt zum Ziel mit dir. Gott kommt zum Ziel ohne dich. Er braucht dich nicht. Das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden. Und dann wird das Ende kommen. Es wird. Ob du mitmachst oder nicht. Gott ist nicht auf dich angewiesen. Ich habe 20 Jahre meines Missionslebens damit verbracht, Gott von mir abhängig zu machen. Wenn ich es nicht mache, macht es keiner. So in dem Stil. Bis ich merken musste, Gott macht es sowieso. Und die Frage ist nur, ob ich mich ihm anschließe, in dem, was er sowieso macht, oder ob ich mich nicht, ihm nicht anschließe, was er sowieso macht. Mission ist nicht eine Frage der Berufung, ist nicht eine Frage der Geografie, sondern ist die Konsequenz der Nachfolge Jesu. Und wenn wir uns mit den Gebieten auseinandersetzen, die bis heute vom Evangelium völlig unerreicht sind, dann suchen wir nicht Menschen, die ein bisschen Mission machen wollen, sondern suchen wir Menschen, die ihr Leben hingeben. Die die Angst überwinden, die die Vorurteile überwinden, die zu den Muslimen, zu den Animisten, zu den Katholiken, zu den Protestanten und manchmal auch, lasse ich es sein, auch hingehen und ihr Leben lassen für diese Menschen. Um das geht es. Mission ist nicht eine Frage für die, die das Pech haben, berufen zu sein, sondern Mission ist die natürliche Konsequenz meiner Hingabe an Gott. Ich habe gesagt, es ist nicht Endzeit, es ist Erntezeit, und ich möchte abschließen mit ein paar Beispielen aus der Erntezeit. Und das kann ich nur aus der islamischen Welt machen, weil das ist mein Fachgebiet, da kenne ich mich aus, die anderen Gebiete kenne ich mich nicht aus. Als ich vor 30 Jahren angefangen habe, mich mit islamischer Welt auseinanderzusetzen, dann hätten wir vielleicht in einem Seminar wie hier, wobei hier ging es ja nicht um Islam, das weiß ich, aber dann muss man mich nicht einladen, wenn man das nicht will, hätte ich in einem Seminar über Islam vielleicht 20 Leute gehabt, 18 Frauen und 2 Männer, das waren wahrscheinlich dann die Türsteher. Der war überhaupt nicht interessant, das Thema Islam. Vor 30 Jahren, als man über die Moslems sprach, da sagten die Menschen, ach, das hat doch keinen Wert, die sind ja sowas von verschlossen, die sind ja sowas von zu, das bringt doch gar nichts. In den 30 Jahren, in denen ich in der ganzen Welt Hunderttausende von Meilen gefahren und geflogen bin für die Sache des Islams, für die Sache Gottes in der islamischen Welt, um das klarzustellen. Da wollte nur sehen, ob ihr noch alle zuhört. Da hat sich was ganz Gewaltiges verändert. Vor 30 Jahren, wenn ein Moslem zum Glauben kam, das war eine Sensation. Das war eine Riesensensation. Und der wurde so geheim gehandelt wie ein CIA-Dokument. Heute wissen wir gar nicht mehr, was für Zahlen wir nennen sollen. Wir sprechen nicht von Dutzenden, nicht von Hunderten, nicht von Tausenden, nicht von Zehntausenden. Wir sprechen mindestens von Hunderttausenden, wenn nicht sogar schon gegen die Million Muslime, die Christus erlebt haben. Weltweit. Weltweit. Ich war letztendlich, wo war ich da? Weiß ich gar nicht mehr. Flughafen in Djibouti. Jetzt ist es wieder. Da sprach ich mit einem Perser, mit einem Iraner. Der war auf dem Weg nach Dubai und dann nach Teheran. Und da kam ich ins Gespräch mit ihm. Und dann hat er erzählt, wie seine Familie nach dem Regimewechsel vom Schah Reza Pahlavi zu Khomeini, die ganz jungen Leute unter uns können sich das nicht mehr erinnern, das ist der graue Typ da, der im Iran verehrt wird, Khomeini, dass seine Eltern gesagt haben, wenn das unser Glaube ist, dann suchen wir was anderes. Die sind in die Universität von Teheran gegangen, haben da ein Buch von Billy Graham gefunden, Friede mit Gott, haben das gelesen, haben sich entschieden, Christen zu werden. Und er hat gesagt, es gibt Tausende von Iranern im Iran, die unter dem jetzigen Regime Gott suchen. Er sagt, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir im Iran die große Ernte einbringen werden. Wenn wir Endzeit sehen, dann sehen wir den Iran als eine Bedrohung, Atom und so weiter und so fort. Wenn wir Erntezeit sehen, dann sehen wir, dass der Iran möglicherweise der größten Ernte aller Zeiten seines Volkes, seines Landes entgegengeht. Von Leuten, die ich im Iran kenne, der Hunger unter den Studenten an den Universitäten und auf den Straßen für die Wahrheit und für die Freiheit, die ist gewaltig. Wir machen uns keinen Begriff. Mein Traumberuf war Landwirt. Und als ich da ein bisschen rumgeschnuppert habe, was man so als Landwirt alles macht, nahm mich der Meister eines Tages mit auf ein Rapsfeld. Das sind so diese, im Frühjahr sind es gelb und dann werden sie dunkelbraun und dann kann man so fühlen an den Hülsen, ob der Raps schon reif für die Ernte ist. Und er hat mich da durch dieses Rapsfeld hindurchgeführt und hat gesagt, so muss es sein. Nein, die ist noch nicht reif. Die ist schon reif. Nein, die ist noch nicht reif. Und genauso geht es mir heute in der islamischen Welt. So muss es uns gehen. Wir müssen fühlen, ob die Zeit reif ist. Und ich spüre eine große, große, große Erntezeit in Ländern, die täglich in unseren Nachrichten sind und die uns mehr Angst einjagen, als eigentlich Mut machen. Denken wir an Somalia. Wer möchte gerne schon freiwillig nach Somalia, nach Mogadischu? Man kann ein bisschen segeln gehen, man wird abgeholt auf dem offenen Meer. in den Hafen reingelotst, ist kein Problem. Wer möchte schon nach Somalia? Ich kenne die Somalis so ziemlich gut, ich war schon sehr, sehr oft da. Wenn das Volk nicht bald bereit ist zur Ernte, dann weiß ich auch nicht mehr was. Aber wo sind die Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu lassen, und das meine ich wortwörtlich, für die Iraner und für die Somalis? Mein Freund und Mitarbeiter reiste vor etwa 6 Jahren aus nach Somalia, wollte dort den Menschen dienen, war knapp 3 Monate dort. Eines Abends kamen 3 Männer auf ihn zu und schossen ihm direkt in den Kopf 3 Schüsse. Auf der Stelle tot. Alle haben sich aus Somalia zurückgezogen nach diesem Ereignis. Die säkularen und die christlichen Gesellschaften. Als ich vor 3 Jahren wieder dahin ging, 3 Jahre nach dem Mord, um herauszufinden, ob wir da wieder etwas arbeiten können, ob wir da wieder was beginnen können, da habe ich Leute, Freunde getroffen oder Menschen getroffen, die sind heute meine Freunde. Und ich habe gesagt, ich komme zurück, 3 Jahre nachdem Martin erschossen worden ist, um herauszufinden, ob wir hier wieder beginnen können. Die Leute, die ich getroffen habe, die hatten Tränen in den Augen und sagten, es tut uns so leid. Das ist nicht, wie wir Somalis sind. Es tut uns so leid für Martin und seine Frau und seine Kinder. Das haben wir nie vergessen. Die haben dann eine Ältestensitzung oder ein Ältestentreffen einberufen. 2 Tage später, wir saßen da mit 20 Ältesten aus verschiedenen Dörfern und Clans in Somalia. Und die Ältesten sind aufgestanden und kamen bei mir vorbei und entschuldigten sich für das somalische Volk, weil das ist nicht das Somali Way. Aber Martin war bereit, diesen Weg zu gehen, sein Leben zu lassen. Und sein Tod hat uns Tür und Tor und vor allem Herzen zu den Menschen geöffnet in Somalia. Pakistan. Wer möchte schon nach Pakistan? Negativschlagzeilen bis zum Gehtnichtmehr. Ein Bombenanschlag nach dem anderen. Als ich im Oktober und im Dezember in Pakistan war, da konnten wir uns kaum retten vor Schlagzeilen. Wenigstens haben die Leute für uns gebetet. Das war schön. Wir haben dort an einer Universität, da müssen wir vielleicht miteinander ins Gespräch kommen, an einer Universität mit Professoren kamen wir ins Gespräch. Wir erzählten, wer wir sind, dass wir Christen sind, die glauben, dass Pakistan jetzt die Botschaft der Hoffnung braucht. Die Professoren haben gesagt, kommt heute Abend wieder. Die haben 200 Studenten einberufen und haben gesagt, Abu Harun, wir möchten, dass du jetzt diesen Studenten eine Stunde lang erzählst, was der Grund eurer Hoffnung ist. Am nächsten Tag war ich in 8 Klassen in Pakistan, alles MBA-Studenten, und habe jede Klasse eine Stunde lang erzählt, was der Grund meiner Hoffnung ist. Und dann haben einige gesagt, ja, wir wollen keine westlichen Hilfe. Und dann habe ich ihm gesagt, wir wollen auch keine westliche Hilfe bringen. Wir wollen die Botschaft der Hoffnung bringen. Eine Botschaft von Gott. Eine Botschaft von Weihnachten. Islamische Universität. Islamische Klassen. Islamische Professoren. Wann kommst du wieder? Wir müssen diese Botschaft hören. Ich könnte weitergehen, ich könnte Geschichten erzählen über Erntezeit. Mission 5:30, ich bin so froh, hieß das Thema nicht 5:45, sonst hätte ich noch Zeitnot gehabt. Die islamische Welt, die Welt wartet auf unser Zeugnis. Die Welt wartet auf dein Leben. Die Welt wartet darauf, dass sie von der Hoffnung, die in Christus ist, hören darf. Nicht Gott wartet. Gott macht es auch ohne dich. aber die Welt wartet. Und zum Schluss, was du mit dem machst, was du heute gehört hast, das machst du zwischen dir und Gott aus. Aber wenn ich dir noch etwas auf dem Weg mitgeben darf, dann folgendes. Mission, vor allem in der islamischen Welt, wo wir arbeiten, ist nicht eine Frage von Option. Ja, ich versuch's mal. Mal schauen, ob mir das passt. Mission in der islamischen Welt ist eine Entscheidung, die ich treffe mit dem Bewusstsein, was der Preis ist. Und ich mache es nicht für mich, ich mache es in dem Sinn nicht nur für Gott, sondern ich mache es für die Menschen, die Gott nicht kennen. Und ich wünsche dir, dass du in deinem Suchen nach dem Willen Gottes in deinem Leben zu dem Punkt kommst, wo du sagst, mein Leben gehört dir. Und du bist nicht nur eine Option in meinem Leben. Mission ist nicht nur eine Option. Nachfolge ist nicht nur eine Option, sondern ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich möchte nochmals auf dein Bild zurückkommen und dann mache ich wirklich Schluss. Herz und Kopf. Der längste Weg, hast du gesagt, ist vom Kopf zum Herzen. Und ich würde sagen, ergänzend dazu, der längste Weg ist wieder vom Herzen zurück in den Kopf. Dass das, was ich im Herzen spüre, mich dann auch entscheide, es zu tun. Tja, Erntezeit, das ist auch gut. Erntezeit oder Endzeit? Ich bin mal Ente gefahren, das war der Punkt. Endzeit oder Erntezeit? Ich denke, es ist Erntezeit. Lassen wir uns anspornen. Amen.